Lukas 7, Vers 16. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete sich vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen liefen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vor sich ging und wer die Frau war, sagte er sich: Das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich wie von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste das, was er dachte, und sagte zu dem Pharisäer: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte: Ja, Meister, sprich nur. Darauf erzählte Jesus: Ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denar, dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebt ihn danach wohl mehr? Simon antwortete: Ich nehme an, derjenige, der die größere Schulden, der ihm die größeren Schuld erließ. Genau, jetzt kommt der Knaller. Jesus sagte ihm: Das stimmt. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich in dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat mir meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst. Seit ich hereingekommen bin, du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander: Für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, gehe in Frieden.
Guten Morgen, eine super Geschichte, ich freue mich schon. Tipptopp. Es war einmal ein Mann, der ging in eine Hafenkneipe, und in dieser Hafenkneipe, da trifft er einen Piraten. Und der Pirat, wie es so sein soll, der hat einen Holzfuß, ein Holzbein. Er hat statt einer Hand einen Haken und er hat eine Augenklappe, weil ihm das Auge fehlt. Der Mann ist ganz neugierig und er geht hin und er sagt: Herr Pirat, darf ich Sie was fragen? Wieso haben Sie denn ein Holzbein? Was ist denn da passiert? Und der Pirat sagt: Da hatten wir ein paar Landratten an Bord und als wir sie Kiel holen ließen, da bin ich ein bisschen zu weit zum Wasser runter und da kam ein Hai und er hat mein Bein weggebissen. Oh, es ist ja schrecklich. Ja, aber Herr Pirat, was ist denn mit Ihrer Hand passiert? Sagt der Pirat: Ja, da hatten wir eine Meuterei und da wurde gekämpft und gekämpft. Und einer der Meuterer, der hat mir die Hand abgehackt, das Blut ist rumgespritzt, hat schrecklich wehgetan. Das ist eine schreckliche Geschichte. Und dann sagt der Mann: Aber Herr Pirat, was ist denn mit Ihrem Auge passiert? Sagt der Pirat: Ja, das ist eine blöde Geschichte. Da war ich auf dem Deck, habe in den Himmel hinaufgeschaut und da fliegt so eine Möwe her. Und die Möwe, die hat mir genau ins Auge geschissen. Sagt der Mann: Aber deswegen geht doch das Auge nicht kaputt. Dann sagt der Pirat, aber da hatte ich den Haken erst seit einem Tag. Veränderungen sind schwierig. Und es ist egal, ob das zum Guten oder zum Schlechten passiert. Wir Menschen, wir tun uns erfahrungsgemäß schwer, Dinge anzunehmen, die anders kommen, wie sie immer waren. Und ich merke, je älter man wird, je älter ich werde, oder ich sehe es auch bei anderen Leuten, umso schwerer wird es, dass die Dinge, an die man sich gewöhnt hat, dass man die plötzlich ändert. Unsere Geschichte heute Morgen, die handelt auch von Veränderungen. Aber da geht es nicht um Veränderungen, wo äußerlich passieren, sondern da geht es um eine ganz, ganz andere Dimension, eine andere Liga von Veränderungen. Da geht es nämlich um Veränderungen, wo unser Innerstes umkehrt. Veränderung, wo unser Herz ergreift. Eine Veränderung, die dann Liebe produziert. Und so sehen wir heute Morgen in dieser Geschichte, wo die Liebe herkommt. Wir befinden uns im Lukas Kapitel 7. Der Joni hat es schon vorgelesen. Und wenn du eine Bibel hast, dann schlag doch auf, lies mit. Das erleichtert beim Text bleiben und zu sehen, wo ich das ganze Zeug her habe, was ich denn sage. Und bevor wir uns da eintauchen wollen, möchte ich gerade noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet. Ich danke dir, dass du in Jesus so viele Dinge von dir selbst erzählt hast. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der Zerbrochene heil macht und der Stolze, Hochmütige ihnen einen Spiegel vorhält. Dass du allen Menschen neu machen möchtest. Und so bitte ich dich für uns heute Morgen, wie wir hier sind, dass dein Wort in unser Herz sinkt, unser Herz ergreift und uns verändert und zu neuen Menschen macht. Amen. Unsere Geschichte, die startet mit einer Einladung. Und zwar lesen wir, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Jesus bekommt eine Einladung von einem Pharisäer und er geht hin. Bevor das passiert, lesen wir im Lukas-Evangelium, dass Jesus sehr, sehr viel erzählt. Er geht in der ganzen Gegend herum und er lehrt, er erzählt den Leuten von Gott und er tut auch viele Wunder. Und die Leute, die merken, das, was Jesus sagt und das, was Jesus tut, da steckt was dahinter. Das macht er mit Vollmacht. Das sind keine leeren Worte, das sind keine leeren Taten. Dieser Jesus, der ist besonders. Und sie beginnen zu spekulieren, wer denn das ist. Ist er ein Prophet? Ist er einer der alten Propheten, wo er auferstanden ist? Und offensichtlich hört auch Simon die Lehren von Jesus. Und jetzt möchte dieser Simon mehr von Jesus erfahren, mehr wissen, was er zu sagen hat. Und darum lädt er ihn ein zu einem Abendessen. Der Simon, der ist ein Pharisäer und für uns sind Pharisäer negative Leute. So für uns in unserer heutigen Zeit, Pharisäer sind ja Leute, die sind praktisch ein Synonym für religiöse Heuchler. Und es hat auch damit zu tun, dass Jesus sehr streng mit diesen Pharisäern umgegangen ist. Er hat mit ihnen gestritten, er ist hart mit ihnen ins Gericht gegangen und das zu Recht. Aber damals war das noch alles anders. Da waren Pharisäer angesehene Leute und so ist dieser Simon ein angesehener Mann. Ein Mann, der moralische, beinahe Vollkommenheit verkörpert. Jemand, wo man als Vorbild nehmen kann, zu jemandem, dem man aufschaut, der hat eine total hohe Stellung in der Gesellschaft. Dieser Simon, diese Pharisäer, die kennen sich aus mit der Schrift. Sie wissen, was Gott zu sagen hat und sie lehren das Volk und sie leben einfach ein vorbildliches Leben nach dem Gesetz von Gott. Und soweit wir in unserem Text heute Morgen sehen, meint Simon wirklich ernst. Wir haben ja andere Stellen, wo Jesus streitet mit den Pharisäern, wo sie versuchen, ihm eine Falle zu stellen. Es gibt Diskussionen, wo eigentlich nirgends hinführen. Aber dieser Simon, der will einfach mehr wissen von dem, was Jesus zu sagen hat. Er ist ein aufrichtiger Mann und er will mehr von Jesus hören. Und so lädt er den Jesus ein. Und Jesus nimmt die Einladung an, er kommt zum Essen. Vom Essen selber berichtet uns der Lukas nicht viel. Aber dann nimmt die ganze Geschichte eine Wende, wo eine neue Person dazu kommt. Und da lesen wir dann von einer Frau Und da steht, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Zu dieser Männergesellschaft im Haus des Simons kommt eine Frau dazu. Und das in sich selbst ist schon skandalös, das tut man nicht. Aber dann ist diese Frau eine besondere Frau, eine besonders schlechte Frau. Sie ist keine unbekannte Person, sondern jeder weiß, diese Frau ist eine Sünderin. Die ganze Stadt weiß das. So gut und so korrekt und so vorbildlich der Pharisäer Simon ist, einer, an dem man sich orientieren kann, einer, den man gerne grüßt, einer, mit dem man gerne gesehen wird, so gut wie dieser Simon ist, so schlecht, so verwerflich, so abstoßend ist diese Frau. Wir wissen nicht genau, warum sie eine Sünderin ist. Es kommt nicht raus, aber ihre Sünden sind viele und sie ist die Sünden sind groß, die sind viele, jedem ist klar, sie ist eine Sünderin. Vielleicht war sie eine Prostituierte oder eine Betrügerin. Aber wenn du mit dieser Frau gesehen wirst, dann schaut dich jeder schräg an. Wenn du mit ihr irgendwie in Berührung kommst, dann wirst du, wie diese Frau, als unrein betrachtet. Weil ihre Unreinheit, die schwappt auf dich über. Und da geht es nicht um Schmutz oder Dreck, sondern um moralische Unreinheit. Ihre Schlechtigkeit, die kommt dann zu dir. Und plötzlich bist du so wie sie. Du setzt alles dran, dass du nicht mit ihr gesehen wirst. Du setzt alles dran, dass du nicht mit ihr in Berührung kommst, dass du nichts mit ihr zu tun hast. Wenn du sie auf der Straße triffst, dann machst du einen großen Bogen, dass du ihr ja nicht zu nahe kommst. Und wenn es doch passiert, dass ihr irgendwas miteinander zu tun habt, dann läufst du Gefahr, dass es dir nämlich genauso geht wie ihr. Dass du verachtet wirst und dass du verstoßen wirst. Wir haben hier zwei Personen und diese beiden Personen, die sind genau entgegengesetzt am Spektrum von gut und schlecht. Der eine, der ist ganz, ganz weit oben, ganz, ganz angesehen, vorbildlich geschätzt. Die andere, die ist weit, 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 weit unten. Sie ist verachtet und sie wird gemieden. Und hier ist es fantastisch an dieser Geschichte. Jesus begegnet beiden. Jesus macht keinen Unterschied, wen er da vor sich hat. Er dient beiden und er liebt beide. Ihm ist es egal, ob der eine hoch oben steht oder ob die eine tief unten sich befindet. Aber das ist nicht genug. Es kommt noch dazu, was diese Frau tut. Sie geht nämlich direkt zu Jesus und dann stellt sie sich neben ihm hin und dann beginnt sie zu weinen. Und mit diesen Tränen nässt sie seine Füße und dann trocknet sie seine Füße mit den Haaren, küsst sie und dann salbt sie seine Füße mit Salböl ein. Halt dir das mal vor Augen, was sie da überhaupt tut. Sie betritt eine Runde von Leuten, die sie hassen, die sie verabscheuen, wo sie genau weiß, ich gehöre da nicht hin. Dann nähert sie sich einem fremden Mann und will ihm die Füße salben. Aber wenn sie dann endlich angekommen ist, ist sie plötzlich so ergriffen, dass sie nichts mehr anderes tun kann, als einfach weinen. Und sie weint und macht seine ganzen Füße nass. Und dann kniet sie sich hin zu seinen Füßen und dann trocknet sie seine Füße. Sie macht ihre Haare auf und dann nimmt sie diese staubigen Füße, wo verschmiert sind mit Tränen, und wischt alles in ihre Haare rein. Und sie bringt Schande über sich selbst. Damals hat man in der Öffentlichkeit nicht seine Haare nicht offen gemacht als Frau. Das ist wie wenn man oben ohne rumläuft. Sie bringt sich selbst Schande und sie reinigt Jesus dreckige Füße. Und dann küsst sie sie Und dann gießt sie ihr kostbares Öl drüber und salbt seine Füße. Was ist das für eine Ehrerbietung? Was ist das für eine Hochachtung? Was ist das für eine Wertschätzung, die diese Frau Jesus gegenüberbringt? Der Simon, der beobachtet diese ganze Szene und er schätzt diese Aktion überhaupt nicht. Dass diese Frau sich unangebracht verhält, das überrascht ihn vermutlich nicht besonders. Sie ist ja immerhin bekannt als Sünderin. Aber was ihn richtig ärgert, Jesus. Dass dieser Jesus, dieser Lehrer von Gott, wo die Leute sagen, er sei ein Prophet, ein heiliger Mann, dass der so etwas von so einer Frau über sich ergehen lässt, das geht einfach nicht. Und so hat sich Jesus gerade selbst disqualifiziert bei Simon. Simon denkt sich, Gott hat mit so einer Frau nichts zu tun, mit so einem Menschen. Und darum kann Jesus auch kein Prophet sein. Jesus kann kein Mann von Gott sein, weil ein Mann von Gott tut sowas nicht. Dass Gott mit Sünde nichts am Hut hat, das stimmt. Und Gott selbst sagt das durch die ganze Bibel hindurch. Er macht es immer wieder klar. Und er sagt, ich bin heilig, ich bin vollkommen, ohne jeden Makel und mit Sünde kann ich keine Gemeinschaft haben. Sünde und Gott, die sind total inkompatibel. Die können nicht beisammen sein. Aber das ist nicht, was der Simon im Sinn hat. Der Simon, der denkt an was ganz, ganz anderes. Der Simon, der denkt sich, diese Frau, die ist einfach Abschaum. Das ist eine Sünderin, eine Hure. Diese Frau hat verwerfliche, schlechte Entscheidungen getroffen. Und sie hat Schuld auf sich geladen. Aber ich bin ein toller Kerl. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich lebe ein diszipliniertes Leben. Ich halte mich fern von den Dingen, die mich moralisch kompromittieren. Und ich tue alles, was Gott von mir will. Ich halte das Gesetz, das er selbst gegeben hat. Und ich opfere auch so, wie Gott es vorgeschrieben hat. Ich mache das einfach richtig. Und der Simon macht Folgendes. Er verachtet diese Frau. Er hasst sie regelrecht. Und er setzt sich über die Frau. Für ihn sind die Frau und er in unterschiedlichen Klassen vor Gott. Mit solchen Menschen wie dieser Frau hat Gott nichts zu tun. Und für ihn können solche Menschen wie diese Frau auch nichts von Gott erwarten. Die Frage ist, wie viel Simon steckt in uns? Wie viel Pharisäer steckt in uns? Und wie oft kommt es vor, dass wir auf die Leute herunterschauen? Wie oft fühlen wir uns anderen überlegen? Wie oft sind wir anderen gegenüber hartherzig? Wie oft wünschen wir uns Gottes Gericht oder seinen Zorn, sein Eingreifen, wenn uns Leute böse Dinge tun, anstatt dass wir für sie einstehen, für sie beten, für ihre Rettung ringen? Ich hatte in der vergangenen Woche ein ernüchterndes Erlebnis, als ich die Predigt vorbereitet habe. In der Mitte der Woche, da war in den Nachrichten eine Schlagzeile, und zwar hat es geheißen, in Auto gelassen, Kleinkind starb hitzetot. Und zwar war das in Bludenz, eine 17-jährige Frau oder eigentlich Jugendliche, hat ein 19 Monate altes Kind im Auto liegen gelassen. Das Kind war am Schlafen, die Leute waren, also sie und ihr 20-jähriger Freund, die hatten eine lange Autofahrt, das Kind hat geschlafen, sie haben es liegen gelassen, sie haben sich hingelegt, sind selber verschlafen, das Kind wurde vergessen und am Abend, als sie es holen wollten, war der kleine Bub tot. Eine schreckliche Geschichte. Und meine erste Reaktion war, wie kann man nur? Das weiß man doch. Und die Gedanken, die beginnen zu wuchern und meine Überheblichkeit beginnt zu wuchern. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und die hat mich dann zurück auf den Boden der Barmherzigkeit geholt. Und sie sagt, jetzt denk mal nach, eine 17-jährige Frau mit einem 19-monatigem Kind, die war 15, als das Kind auf die Welt gekommen ist. Sie hat einen 20-jährigen Freund, der nicht einmal der Vater des Kindes ist. Bei dieser Frau, bei diesem jugendlichen Mädchen geht alles drunter und drüber. Die hat eh kein leichtes Leben. Und jetzt macht sie einen dummen Fehler, einen wirklich dummen Fehler. Und dieser dumme Fehler, der hat katastrophale Folgen. Und diese Folgen, die werden sie ein Leben lang begleiten. Mir tut diese Frau so leid. Diese Geschichte ist einfach nur tragisch, von vorne bis hinten tragisch, für alle, wo da beteiligt sind. Und wie oft haben wir schon dumme Fehler gemacht? Und es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. In mir schlummert ein Pharisäer. Was bilde ich mir ein? Als ob meine Kinder so gesund und so wohlbehalten und so gut entwickelt sind, weil ich so ein toller Vater bin, weil ich so ein Genie bin, weil ich immer alles im Griff habe. Das ist einfach nur arrogant. In jedem Menschen schlummert ein Pharisäer. Und zwar mehr als uns lieb ist und mehr als wir wahrhaben wollen. Und ich glaube sogar, wir Evangelikalen, die wahren Christen, wie wir meinen, oft, wir stehen in einer ganz besonderen Gefahr, Pharisäer zu sein. Weil wir kennen ja den Zugang zu Gott, den einzigen Zugang. Nur durch Jesus kommt man zu Gott. Und wir wissen, wir sind nur durch den Glauben gerettet, nicht so wie die anderen, wo versuchen, Gott mit ihren Werken zu beeindrucken. Wir wissen auch, wie man betet. Wir brauchen keine vorformulierten Gebete. Wir wissen so viel. Aber ist unser Herz ergriffen? Sind wir wirklich ergriffen von Gottes unbegreiflicher Barmherzigkeit? Und sind wir wirklich bereit, dass wir diesen Schweinehund, diesen Pharisäer in uns beim Namen nennen und dass wir ihn zu Jesus bringen? Das ist, wo Glaube und das Leben aufeinandertreffen. Für den Simon ist Jesus' Verhalten absolut unverständlich. Und für ihn beweist das einfach nur, dass Jesus nicht von Gott gesandt ist. Und so lesen wir, Simon denkt sich, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt und dass sie eine Sünderin ist. Und wir sehen, Jesus nimmt nicht nur diese Frau an, auch der Simon liegt ihm am Herzen. Jesus kennt, was im Simon vor sich geht. Er weiß, was er denkt und was er leise ausspricht. Und so erzählt er dem Simon eine Geschichte und er sagt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Ein Gläubiger ist ein Geldverleiher und in diesem Fall ist der Gläubiger Gott. Und er verleiht Geld an zwei Personen. Und diese zwei Personen, die stehen für alle Menschen. Der eine bekommt 500 Denare, das sind ungefähr ein Dreiviertel Jahreslöhne. Der andere bekommt circa 50 Denare, ungefähr zwei Monatslöhne. Beide haben eine unterschiedlich hohe Schuld. Beide Personen sind aber unfähig, diese Schuld zu tilgen. Keiner von den beiden kann sich selbst rauslösen. Und jetzt passiert das Unfassbare. Der Geldverleiher, der erlässt beiden die Schuld. Das ist nicht, was ein Geldverleiher tut. Hast du das schon mal erlebt, dass dein Banker zu dir sagt, dein Hauskredit, das ist erledigt. Du musst es nicht mehr zurückbezahlen. Das macht ein Geldverleiher nicht. Vielleicht wäre das ein Ansatz für die Banker dieser Zeit. Aber wenn er das macht, dann macht er kein Geschäft. So macht ein Geldverleiher keinen Erfolg. Bekommt er keinen Erfolg. Aber das ist, wie Gott ist. Und Gott ist einfach großzügig. Er ist einfach gnädig und er ist einfach barmherzig. Und was Jesus hier sagt ist, alle Menschen stehen in Gottes Schuld. Weil wir Menschen, wir tun Dinge, die wir nicht tun sollten. Und wir Menschen, wir tun Dinge nicht, die wir tun sollten. Aber ultimativ stehen wir deshalb in Gottes Schuld, weil wir denken, dass wir ohne Gott gute Menschen sein können. Diese Geschichte, die muss sein wie eine Ohrfeige für den Simon, weil Jesus sagt zu ihm: Simon, du und die Frau, diese Sünderin, ihr steckt im gleichen Sumpf. Ihr steckt nicht gleich tief drinnen, aber nichtsdestotrotz, ihr steckt beide im gleichen Sumpf und ihr steckt so tief drinnen, dass ihr beide vollkommen bedürftig seid, dass irgendjemand kommt und euch rettet. Simon, die Frau und der Rest der Welt, wir alle miteinander, wir sind unfähig, dass wir unsere eigene Schuld tilgen, ob sie groß ist oder klein. Und das ist eine Botschaft, die wir Menschen nicht gerne hören. Und das ist auch eine Botschaft, mit der sich Jesus total oft unbeliebt gemacht hat. Er hat es den Leuten nämlich gesagt. Aber jetzt, wo die Schuld von diesem Gläubiger getilgt wurde, erzählt Jesus weiter und er sagt zum Simon: Sage mir, welcher von ihnen wird ihn, also den Geldverleiher, nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Der Simon hat verstanden, um was es geht. Aber er hat es noch nicht auf sich selbst umgemünzt und drum macht Jesus weiter. Und er beginnt einen Kontrast zwischen dem Simon und der Frau aufzuzeigen. Und er sagt: Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Jesus sagt: Simon, diese Frau, sie macht alles, was du nicht gemacht hast. Und das macht sie in viel würdigender, viel ehrerbietender, viel ernsthafterer Art, wie du das jemals könntest. Jesus geht es nicht darum, von Simon Gesten der Höflichkeit einzufordern. Und es geht ihm auch nicht darum, dass er den Simon bloßstellt vor seinen Freunden, vor der restlichen Runde. Aber Jesus will Simon sein eigenes, selbstgerechtes Herz zeigen. Simon ist nicht so gesetzestreu, wie er meint. Das Gesetz ist zusammengefasst: Wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allen Kräften und unseren Nächsten wie uns selbst. Und von dem ist der Simon kilometerweise weg. Und das aus gutem Grund. Wir Menschen, und das betrifft alle Menschen, nicht nur die Simons dieser Welt, wir sind unfähig dazu. Wir haben nur eine kleine Portion Liebe in uns. Wir sind nur sehr bedingt fähig, andere Menschen zu lieben. Und um das zu zeigen, sagt Jesus dann andere wilde Dinge wie: Liebt eure Feinde und segnet die euch verfluchen. Sowas ist nicht möglich. Das können wir Menschen nicht aus uns heraus. Und dann erklärt Jesus, warum diese Frau tut, was sie tut und warum sie das kann in dieser Art und Weise, wie sie es eben tut. Warum sie sich in dieses Umfeld des Hasses begibt und warum sie sich selbst so erniedrigt vor Jesus. Und er sagt: Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Jesus weiß ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Der Simon hat gemeint, Jesus weiß nicht, wer die Frau ist, aber Jesus weiß, sie hat viele Sünden. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Warum tut sie das alles? Weil sie Vergebung empfangen hat. Sie tut nicht gute Dinge, damit ihr vergeben wird. Sie will Jesus nicht beeindrucken. Sie tut gute Dinge, weil ihr vergeben worden ist. Weil sie so dankbar ist für Gottes Vergebung. Diese Sünderin, sie ist keine Sünderin mehr. Ihre Schuld lastet nicht mehr auf ihr. Ihre Schande wurde weggenommen. Und sie hat verstanden. Und sie hat angenommen, egal wie sündig, egal wie schuldig, egal wie schlecht, ein reuiger Mensch kann immer zu Gott kommen. Und so macht sich die Vergebung breit in ihrem Herzen und aus dieser Dankbarkeit über die Vergebung kommt Gottes Liebe und das zeigt sich dann in ihrer Tat. Wenn wir Menschen erkennen, wie wenig Liebe in uns steckt, wie wenig Liebe in mir steckt, und wenn ich dann gleichzeitig erkenne, wie viel Liebe Gott mir entgegengebracht hat, wie viel Schuld Gott mir vergeben hat, wie viel Gnade Gott mir gezeigt hat, dann kann ich nur staunen. Ich kann nur dankbar sein. Das ist einfach überwältigend. Was dieser Vergleich zwischen dem Simon und der Frau nicht bedeutet, es gibt ja auch Menschen, die sind nicht so schlimm wie diese Frau. Und ich weiß nicht, wer in deinem Denken ein Sünder ist, ein Schwerverbrecher, ein Drogendealer, wer auch immer. Aber was Jesus nicht sagt ist, wenn Jesus nicht so schlimme Menschen aus der Sünde zieht, dann heißt das nicht, dass sie wegen dem weniger Liebe haben. Jesus musste nicht so viel für diese körigen Leute tun, so wie es wir sind. Und deshalb haben wir nicht so viel Liebe, das heißt es nicht. Aber was wir in dieser Geschichte sehen, diese Frau, sie hat einen riesengroßen Vorteil. Die Sünde von der Frau, die ist so überwältigend und sie ist auch so offensichtlich, da gibt es einfach nichts mehr schön zu reden. Sie weiß, sie sitzt auf ihrer Schuld. Alle wissen es. Sie weiß, sie steht in Gottes Schuld. Der Simon auf der anderen Seite, der steht genauso in Gottes Schuld, aber er sieht es nicht. Und das ist fatal. Wie will Simon überhaupt um Hilfe fragen, wenn er gar nicht denkt, dass er überhaupt Hilfe braucht? Und somit sagt Jesus, die Liebe, die ein Mensch zeigt, die ein Mensch gibt, das ist ein Indikator dafür, wie viel ich sehe. Wie viel ich sehe von meiner Schuld und von meiner Sünde und wie viel davon von Gott vergeben ist. Und das gilt exakt gleich für kleine Sünder und für große Sünder. Die Liebe, die mein Denken und auch mein Handeln prägt, oder eben auch nicht, das ist einfach nur ein Spiegel von meinem Herzen. Und es widerspiegelt, ob Jesus an meinem Leben wirklich Hand anlegen kann oder nicht. Meine eigene Erfahrung ist die, 1994 habe ich mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Jetzt sind 20 Jahre vergangen und ich habe ein viel umfassenderes Bild von meiner Sündhaftigkeit, von meiner Schuld. Und auf der einen Seite schockiert mich das. Ich hätte das damals nicht gedacht. Aber auf der anderen Seite macht es mich viel, viel dankbarer, als ich es damals war. Und dass ich mehr Sünde sehe, das bedeutet nicht, dass ich schlechter geworden bin über diese 20 Jahre, sondern Gott arbeitet an mir. Und er macht meine Augen offen. Und ich erkenne immer mehr, ich bin ein Schuldner Gottes. Und ich kann nichts dagegen tun, außer dass ich Gott bei seinem Wort nehme und dass ich auf seine Vergebung vertraue. Ich habe eine ernsthafte Frage an euch, an mich, an uns alle miteinander. Sind Sündenerkenntnis, nämlich dass ich Sünde sehe in meinem Leben, sind Sündenbekenntnis, dass ich die Sünde, die ich sehe, dann auch zu Gott bringe, ihm bekenne, und die Dankbarkeit für seine Vergebung, die Dankbarkeit für dieses Angebot der Hoffnung, das er hat. Sind Sündenerkenntnis und die Bekenntnis und die Dankbarkeit eine Realität für dich, für mich? Oder sind das Dinge, die schon sehr, sehr lange zurückliegen? Oder Dinge, die einfach keine wirkliche Rolle spielen in meinem Leben? Nimmst du zu an der Liebe gegenüber Menschen in deinem nächsten Umfeld, der Familie, der Freunde, aber auch solchen, wo deine Liebe nicht verdienen, die lästigen Arbeitskollegen oder der böse Nachbar, wo wegen 3 Zentimeter Grenze streitet? Wenn nicht, dann streng dich bitte nicht mehr an. Wenn die Liebe fehlt, dann streng dich nicht mehr an, dass du lieben kannst, sondern komm mit deinem Leben zu Jesus. Und das macht es immer und immer wieder. Weil er ist es, der uns zum Lieben befähigt, Die Liebe, die kommt aus einem vergebenen Herzen und nicht aus unseren Anstrengungen. Wenn wir uns anstrengen, dann macht uns das entweder kaputt, weil wir sehen, wir können es nicht erreichen, oder es macht uns stolz, weil wir denken, wir sind wunderbar. Und meine Empfehlung ist, wenn du Handlungsbedarf siehst, dann mach das nicht allein. Such dir einen Christen, dem du vertraust, und teil diese Not mit ihm, dass ihr miteinander euch anspornt, Jesus nachzufolgen. Und dazu bietet sich natürlich auch der Hauskreis an, wenn wir eine Gruppe sind, wo wir miteinander Jesus nachfolgen können. Und was ich auch dazu sagen möchte, Liebe bedeutet nicht unbedingt, dass ich jemandem die Füße salben muss. Liebe ist eine Herzenshaltung. Und aus dieser Herzenshaltung folgen dann die Taten. Und manchmal bedeutet Lieben einfach nur, dass ich jemanden ertrage oder dass ich still bin. Es ist nicht immer eine riesengroße Tat, die ich tun muss. Aber an den Taten, die ich tue, zeigt sich, was in meinem Herzen passiert. Und wir Menschen, wir brauchen ständig eine Erinnerung daran, wer wir vor Gott sind und was Gott für uns getan hat. Und das wird unser ganzes Leben lang so bleiben. Und so findet unsere Geschichte ein Ende. Und Jesus sagt noch einmal zu der Frau: Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Er bestätigt das nochmal. Er gibt dir nochmal eine Zusicherung. Jesus bringt keinen Forderungskatalog zu dieser Frau. Wir können zu unserer Vergebung nichts beisteuern. Wir können die Sünden nicht selbst wegnehmen. Wir können Jesus auch nicht helfen dabei. Aber diese Worte, die Jesus da spricht, diese Worte der Vergebung, die gehen am Rest der Gesellschaft nicht spurlos vorbei. Wir lesen, da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Jesus ist nicht einfach nur ein Prophet. Jesus ist nicht einfach nur ein heiliger Mann, der gute Dinge sagt. Jesus kann, was nur Gott kann. Er kann Sünden vergeben, weil er selbst Gott ist. Und wenn er diese Frau freispricht und ihr ihre Sünden vergibt, dann ist das kein lockerer Spruch, den Jesus so sagt. Ich könnte das auch sagen. Aber Jesus weiß, da steckt was dahinter. Er kennt die Realität und er weiß, er selbst wird seinen Kopf hinhalten für die vielen Sünden von dieser Frau. Er weiß, mit wem er es zu tun hat mit dieser Frau. Er weiß alles, was sie gemacht hat. Und er kennt sie durch und durch. Und das ist ihm vor Augen, wenn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Er selbst wird ans Kreuz gehen. Er selbst wird sich hinnageln lassen, bis er stirbt, damit diese Frau gerettet ist. Damit du und ich gerettet sind. Und damit die ganze Welt Hoffnung bekommt. Jesus will, dass du ein neuer Mensch bist oder wirst. Jesus will, dass du von innen verändert wirst, dass du jemand bist, der liebt, jemand bist, der Gutes tut. Und er sagt, das kannst du erst dann, wenn dich jemand von deiner Schuld befreit hat. Gottes Vergebung ist, wo die Liebe herkommt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen lang angekündigten Retter geschickt hast mit Jesus, dass er derjenige bist, der ist, der Sünde vergibt und der uns zu neuen Menschen macht. Und ich danke dir, dass wir einfach zu dir kommen dürfen, egal wie viel wir bringen. Und ich danke dir, dass dein Werk mit der Vergebung nicht abgeschlossen ist, sondern dass du dann weitermachst und uns zu neuen Menschen machst. Und so bitte ich dich, dass wir ehrlich sind zu uns selbst, ehrlich sind zu dir und unsere Schuld zu dir bringen und befreite Menschen werden, erneuerte Menschen werden. Tu du dein Werk an uns, das bitte ich dich. Amen.